Wir haben hier, sitzen nämlich hier zusammen, Silvia und ich. Und nur mit der Technik ist das folgendermaßen, dass ich jetzt den Kopfhörer aufsetzen werde, weil sonst wird das hier ein bisschen komplizierter. Und wenn ich den Unterricht gebe, aber für gemeinsame Diskussionen müssen wir das dann wieder umstöpseln. Also wenn Fragen sind, dann habt ein bisschen Geduld und dann geht es wieder ins Gespräch. Einen Moment.
So hört es sich an, wenn wir stöpseln.
Und so ohne Stöpsel. Hört mich jemand?
Ja, Beate, ich höre dich gut.
Immer noch? Super. Okay, danke schön. Dann wollen wir jetzt mal loslegen mit der zweiten Klasse schon. Wir werden heute mit einer Logikübung beginnen. Im Tibetischen heißt dieser logische Beweis Mushi Musum. Das bedeutet, es gibt entweder drei oder vier prinzipiell mögliche Beziehungen zwischen zwei Dingen. Shi ist tibetisch vier und Sum drei und Mu sind die Beziehungen zueinander. Dieses Mushi Musum wird benutzt, um in der logischen Debatte zu argumentieren. Silvia hatte ja schon letzte Woche über die zentrale Rolle des Debattierens beim Lernen des Stoffes in den buddhistischen Klöstern gesprochen. Mushi Musum. Hier einmal im Überblick die vier logischen Kombinationsmöglichkeiten. Erstens, etwas, das A ist, aber nicht B, existiert nicht. Etwas, das B ist, aber nicht A, existiert. Etwas, das A und B ist, existiert. Etwas, das nicht A ist und nicht B ist, existiert auch. Noch einmal, diesmal anhand eines Beispiels. Wir betrachten ein Statement, von dem die meisten meinen, dass diese Beziehung korrekt ist. Der Himmel ist blau. Auch wenn wir den Himmel hier im Norden häufig grau wahrnehmen oder manchmal ein wunderschönes Abendrot den Himmel orange oder blutrot färbt, existiert doch im allgemeinen Sprachgebrauch diese korrekte Beziehung zwischen Himmel und Blau. Auf diese Konvention, auf diesen Zusammenhang zwischen Himmel und Blau haben wir uns in unserer Gesellschaft geeinigt. Wir wissen im Prinzip, dass Himmel nicht grün ist, sondern Himmel und Blau gehören zusammen. Himmel ist A und Blau ist B. Fangen wir bei der zweiten logischen Beziehung an, B und nicht A. Etwas, das blau ist, aber nicht der Himmel, existiert. Zum Beispiel ist das Meer blau oder ein Pulli, eine Gardine. Es gibt jede Menge Gegenstände, die nicht Himmel, aber dennoch blau sind. Nun weiter zu 3. A sowohl als auch B. Etwas, das A und B ist, existiert. Also die Grundannahme, der Himmel ist blau. Das war ja unser Ausgangsstatement, zu dem wir das Mushi Musum durchführen wollen. Nun zum vierten. Weder A noch B. Ja, diese Behauptung ist auch existent und korrekt. Es gibt Dinge, die sind weder Himmel noch blau. Also zum Beispiel weiße Blusen, gelbe Socken, rote Kleider, die Wiese, die grün ist, die Schleife am Geschenk, die lila ist und so weiter. Und nun die erste logische Verknüpfung. A und nicht B. Diese Verknüpfung ist die einzige, die nicht existiert. Etwas, das der Himmel ist, aber nicht blau ist, existiert nicht. Es gibt keinen Himmel, der nicht mit Blau eng verknüpft wäre. Im allgemeinen Sprachgebrauch haben wir uns auf diesen Zusammenhang geeinigt. Jede Behauptung, dass eine andere Kombination, also grün mit Himmel, allgemeingültig wäre, wird in unserer Gesellschaft nicht anerkannt. 100% der Menschen würden sagen, diese Aussage ist falsch. Und 100% der Menschen würden wahrscheinlich sagen, der Himmel ist blau. Das stimmt. In diesem Beispiel existieren drei mögliche Kombinationen und eine nicht. Jede mögliche Beziehung zwischen zwei beliebigen Objekten ist immer eine Kombination aus drei oder aus vier. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Was nun ist der Hintergrund dafür, dass wir uns hier im ACI-Kurs über die grundlegenden Pfade im Buddhismus mit logischen Verknüpfungen beschäftigen? In den tibetischen Klösteruniversitäten ist die Debatte unter den Mönchen und Nonnen ein wichtiger und fester Bestandteil. Diese Debatten gehen nach bestimmten Regeln vor sich. Und diese logischen Verknüpfungen, das Mushi Musum, ist ein beliebter Weg, eine Debatte zu beginnen. Und das wollen wir jetzt einmal hier exemplarisch machen. Schauen wir uns einmal an, wie heilsames Verhalten zusammenhängt mit Buddhaschaft. Die Annahme im Buddhismus ist nämlich, dass tugendhaftes Verhalten zur Buddhaschaft führt. Dass heilsames Verhalten die Ursache für die Buddhaschaft ist. Wir haben die Ursache, heilsames Verhalten und die Wirkung, Buddhaschaft getrennt. Und dies gilt es logisch zu belegen. A ist die Buddhaschaft und B ist das heilsame Verhalten. Man fängt eine Debatte immer mit einer negativen Behauptung an. Mit einer Behauptung, die der Opponent ablehnen muss. Als Herausforderer fängt man an und stellt die Behauptung in den Raum. Es gibt kein Mushi Musum zwischen Buddhaschaft, das ist unser A, und tugendhaften Verhalten, das ist unser B. Der Opponent wird antworten mit sowas wie, nein, das stimmt nicht. Dann sagt man selbst, zeig mir etwas, das sowohl tugendhaftes Verhalten ist, als auch eine Ursache für die Buddhaschaft. Wenn der Opponent antwortet, Leerheit, dann gibst du die Antwort zurück in Form einer Frage. Du behauptest also, Leerheit sei eine Ursache für die Buddhaschaft? Und wenn er antwortet ja, dann fragst du noch einmal, dann ist Leerheit die Ursache für Buddhaschaft? Möglicherweise denkt der Opponent nach und antwortet dann, nein, weil Leerheit ein permanentes Phänomen ist und dauerhaft existierende Phänomene nicht als Ursachen wirken können. Permanente Phänomene sind nicht veränderlich. Dann wirst du eventuell ein wenig gemein, indem du sagst, erst behauptest du, Leerheit sei eine Ursache, und dann sagst du, Leerheit sei keine Ursache. Was denn nun? Diese Strategie soll dazu dienen, den Gegner in der Debatte aus dem Konzept zu bringen. Und vielleicht geht das noch ein wenig hin und her zwischen den beiden Debattierern, aber schlussendlich muss sich der Opponent geschlagen geben und zugeben, dass Leerheit keine Ursache für die Buddhaschaft ist. Nun gehen wir weiter. Wir wollen ja belegen, dass heilsames Handeln eine Ursache für Buddhaschaft ist. Es gibt keine Buddhaschaft ohne heilsames Handeln. Du als Herausforderer sagst, zeig mir etwas, das nicht heilsames Verhalten ist, aber eine Ursache für die Buddhaschaft. Um in den Buchstaben zu bleiben, zeig mir etwas, das A ist, also Buddhaschaft, und nicht B, also heilsames Verhalten. A, aber nicht B. Und da ist nichts, was heilsam ist, aber eine Ursache für die Buddhaschaft wäre. Und der Opponent muss das zugeben. Jetzt fragst du, zeig mir etwas, das etwas Heilsames ist, aber keine Ursache für die Buddhaschaft. B, aber nicht A. Und diese Verbindung ist korrekt, sie existiert auch. Das könnte zum Beispiel eine heilsame Tat sein, die man ohne das Verständnis der Leerheit, also ohne die korrekte Weltsicht ausführt. Denn diese Art der heilsamen Handlungen legen zwar positive karmische Samen, sie führen aber, weil sie eben gemischtes Karma sind, dazu, dass man im Kreislauf der samsarischen Wiedergeburten bleibt und nicht die Buddhaschaft erreicht. Und nun fragst du den Opponenten, zeig mir etwas, das beides ist, eine heilsame Handlung und eine Ursache für die Buddhaschaft, A sowohl als auch B. Das wären alle tugendhaften und heilsamen Handlungen, die man ausführt mit korrekter Weltsicht, also mit einem Verständnis der Leerheit. Zum vierten, weder A noch B, der vierte Teil des Mushi Musum ist einfach. Alles, was nicht heilsames Verhalten ist, das mit falscher Weltsicht ausgeführt wird, wird nicht zur Erleuchtung oder zur Buddhaschaft führen. Warum ist das hier in unserem Kurs 1 relevant? Die Essenz dieser logischen Diskussionen liegt darin, dass wir unbedingt verstehen müssen, wenn man heilsame Handlungen begeht, ohne ein Verständnis von Leerheit, ohne die korrekte Weltsicht, dann werden diese heilsamen Handlungen nicht die Buddhaschaft bewirken. Und das beste Verständnis der Leerheit ist die direkte Erfahrung der Leerheit, denn diese Erfahrung eliminiert die falsche Weltsicht aus unserem Geiste. Und der Grund, warum wir hier gemeinsam diesen Kurs studieren, ist, dass wir die Erleuchtung zum Wohle aller Wesen erreichen wollen. Wir müssen uns also über die richtigen Wege, den richtigen Pfad und die richtigen Geisteszustände informieren, die zur Buddhaschaft führen. Deswegen sprechen wir hier über diese logischen Zusammenhänge. Und nur durch Logik können wir bestimmte Zusammenhänge erkennen. Im Buddhismus spricht man von drei möglichen Erkenntnisebenen. Einmal gibt es die Ebene der offensichtlichen Phänomene, die direkt wahrnehmbar sind. Alle Konzepte und Theorien aber, wie zum Beispiel das Konzept von Leerheit, zählen zu den verborgenen Phänomenen. Leerheit ist uns hier und heute nicht direkt erfahrbar. Wir müssen uns der Leerheit mit logischen Begründungen und Beweisführungen annähern. Wir brauchen Lehrer, denen wir vertrauen können und die uns unterrichten. Und dann gibt es noch die Ebene der ganz tief verborgenen Phänomene. Dazu gehören die Gesetze von Karma. Weil wir die Buddhaschaft erreichen wollen, gehen wir zu Lehrern, lernen wir und meditieren wir. Und die meisten von euch werden es wissen, es gibt im Buddhismus die offenen Unterweisungen und Praktiken und dann die geheimen, die tantrischen Unterweisungen und tantrischen Praktiken. Zum Beispiel gibt es eine geheime Praxis, die wird auf Sanskrit Mahamudra genannt, was auch großes Siegel bedeutet oder Shakya Chempo im Tibetischen. Mahamudra ist auch eine Art Codewort für die direkte Erfahrung der Leerheit. Tantra nun ist im Buddhismus der schnellste Weg, die Erkenntnis der Leerheit oder Mahamudra zu verwirklichen und in diesem Leben sogar die Erleuchtung, also die Buddhaschaft, zu erreichen. Und da wir das hier erreichen wollen, müssen wir im Prinzip Tantra lernen und üben. Deshalb stellt sich nun die Frage, wie ist die logische Beziehung zwischen den drei grundlegenden Pfaden, Lamso Namsum, also dem, was wir hier in Kurs 1 lernen, und der Erfahrung der Leerheit über die tantrische Praxis, mit der wir den entscheidenden Schritt zur Buddhaschaft erzielen und die Erleuchtung erreichen. Deshalb wenden wir nochmal das Mushi Musum an. Die Erleuchtung ist A und die drei grundlegenden Pfade sind B. Und es zeigt sich, es gibt nur drei Möglichkeiten, keine vier. Das bedeutet, dass ohne das Üben und Praktizieren der drei grundlegenden Pfade kein Tantra und keine Erleuchtung möglich ist. Die erste Variante, A und nicht B, die gibt es nicht. Es gibt kein Tantra ohne die drei Pfade. Die zweite Verknüpfung, B und nicht A, diese Variante gibt es. Man muss ja erst üben, ohne die Perfektion der drei Geisteszustände wird Tantra, wird die Erleuchtung nicht kommen. Aber es ist ein Pfad des Übens. Die dritte Kombination A und B ist die Vollendung der drei Pfade im tantrischen Weg in Form der Erleuchtung. Und viertens, weder A noch B, diese Möglichkeit gibt es leider ja auch. Keine Entsagung, kein Erleuchtungsgeist, keine korrekte Weltsicht, keine Erkenntnis der Leerheit, kein Tantra. Im Buddhismus wird gesagt, die tantrische Praxis ist das Ergebnis der drei grundlegenden Pfade. Wenn man zum Beispiel die 10 heilsamen Handlungen perfekt durchführt, wenn man die korrekten Ursachen legt, kommt das Tantra, also die geheimen Lehren, als Resultat quasi automatisch. Für uns heißt das, wenn wir die Erleuchtung erlangen wollen, und zwar schnellstmöglich, dann müssen wir die drei grundlegenden Geisteszustände erreichen wollen. Dann bedeutet das, dass wir sie erstmal lernen müssen und anwenden. Und dann kommt das Resultat von alleine. Nun wollen wir über die zwei hauptsächlichen Ursachen für die Buddhaschaft reden. Man unterteilt dabei Methode und Weisheit. Methode heißt im Tibetischen Tap und meint den Erleuchtungsgeist, also Aktivitäten zum Wohle anderer, heilsame Handlungen, Bodhicitta oder auch geschickte Mittel genannt. Weisheit heißt im Tibetischen Sherab, ist die Erkenntnis der Leerheit aller Phänomene von inhärenter Existenz. Die korrekte Weltsicht. Zuflucht, das dritte Element der drei grundlegenden Pfade, ist integriert in 1, also in die Methode, weil die Entsagung die Vorbereitung oder die Voraussetzung für die Entwicklung des Erleuchtungsgeistes ist. Methode und Weisheit sind also die beiden großen Ursachen für Buddhaschaft. Methode umfasst die ersten beiden Pfade und Weisheit den dritten Pfad der drei grundlegenden Pfade. Das heißt, alle Ursachen für das Erlangen der Buddhaschaft werden in diesen drei Pfaden gelehrt. In diesem ACI-Kurs 1, im Lamsum Namsum, ist alles enthalten, um ein Buddha zu werden. Diese drei Pfade, beziehungsweise Methode und Weisheit, wirken deshalb, weil alle Phänomene leer von inhärenter Existenz sind. Lasst uns nun über die beiden Teile, oder wie sie in den Schriften genannt werden, die beiden Körper eines Buddha reden. Die zwei Körper eines Buddhas sind, wie bei uns Menschen auch, der Körper und der Geist. Der Dharma-Körper des Buddha, also der Geist des Buddha, heißt auf Sanskrit Dharmakaya und auf Tibetisch Chukku Tip. Der Körperkörper, der Formkörper heißt auf Sanskrit Upakaya und auf Tibetisch Suku-Tip. Die hauptsächlichen Ursachen für diese beiden Körper eines Buddha sind die Ansammlung von Weisheit für den Dharmakaya, den Geistesbuddha, und Weisheit meint hier im Speziellen die korrekte Weltsicht. Alle Kenntnisse, die wir uns aneignen, um die richtige Sicht auf die Seinsweise zu bekommen. Und das heißt im Tibetischen Yeshe Kye Tsok. Und dann eben die Ansammlung von Verdiensten, von heilsamen Handlungen anderen Wesen gegenüber, bildet den Upakaya, den Körper des Buddha. Das heißt auf Tibetisch Sönam Kye Tsok. Der Formkörper oder der Upakaya selbst besteht wiederum aus zwei Teilen. Einmal dem Sambhogakaya, dem Enjoyment Body im Englischen, das ist der Körper des Erfreuens. Das ist die Form von Körper, in der der Buddha sich selbst in seinem Buddha-Paradies wahrnimmt. Und dem Nyamanakaya, das ist der Erscheinungskörper oder die Ausstrahlungsform des Buddha. Und zwar ist das der Körper des Buddha, den wir, falls wir ganz viel, ganz gutes Karma hätten, wie wir ihn hier auf der Erde sehen würden. Der Geist des Buddha kann auch in zwei Teile unterteilt werden. Zum einen in den Geist, der allwissend ist und alle Phänomene aus allen Zeiten zur gleichen Zeit korrekt wahrnimmt, und in die Leerheit des Geistes. Diese Leerheit des Geistes von innerer Existenz wird auch Buddha-Natur genannt. Wir haben auch eine Buddha-Natur. Jeder von uns hier in der Skype-Konferenz hat eine Buddha-Natur. Unsere Buddha-Natur ist die Leerheit unseres Geistes von innerer Existenz. Manchmal hört man davon, dass Buddha-Natur so etwas wäre wie ein winziger, kleiner Buddha, der zum Beispiel im Herzen wohnt und den man nur finden muss oder irgendwie freilegen muss. Das stimmt nicht. Die Leerheit meines Geistes von inhärenter Existenz, das und nichts anderes ist meine Buddha-Natur. Noch einmal zurück zu den beiden Teilen oder Körpern des Buddha. Der Grund dafür, dass wir hier diesen Kurs gemeinsam studieren, ist der, dass wir diese beiden Körper für uns selbst haben wollen. Wir wollen ein Buddha werden. Wir wollen allwissend sein und nicht mehr leiden, nicht mehr sterben und wiedergeboren werden. Sondern wir wollen uns und all den anderen Wesen helfen, das Leid zu beenden und auch zur Erleuchtung zu gelangen. Und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir die drei grundlegenden Pfade. Wir müssen in unserem Geist diese drei grundlegenden Einstellungen, das Lam zum verwirklichen. Und mit diesen drei Pfaden schaffen wir die Ursachen für die Erleuchtung. Welcher der drei grundlegenden Pfade der Geisteszustände verursacht welchen der beiden Körper des Buddha? Entsagung und Erleuchtungsgeist verursachen hauptsächlich den körperlichen Teil des Buddha, den Upakaya, und die korrekte Weltsicht, die Erkenntnis und das Wissen über die Leerheit und das Abhängige entstehen, verursachen hauptsächlich den geistigen Teil des Buddha, dem Dharmakaya. Im buddhistischen Sprachgebrauch wird dieser Teil, die korrekte Weltsicht, Weisheit genannt. Weisheit ist ein großes Wort und weckt vielleicht Assoziationen von etwas, das ich nicht erreichen kann. Ich bin nur ein normaler Mensch. Ich, als Beate, hatte ein ziemlich mieses Abitur hingelegt, habe in Mathe keine Ahnung und weiß nicht, wie ich eine E-Mail-Adresse anlegen kann. Da werde ich keine Chance haben auf Weisheit. Aber das ist, Gott oder Buddha sei Dank, nicht gemeint mit Weisheit. Es geht wirklich nur um ein ganz normales, intellektuelles Verständnis davon, dass ein Stift für mich ein Stift ist und ein Stift für einen Hund nur ein Objekt zum drauf herumkauen ist. Und das Wissen über die korrekte Weltsicht, das können wir lernen. Jeder von uns, zum Beispiel in den ACI-Kursen. Wie ein Lehrling, der zum Beispiel Goldschmied werden möchte, eben zur Berufsschule geht und die notwendigen Kenntnisse über die Edelmetalle, die Edelsteine, Verarbeitungstechniken, Arbeitsschutz, etc. etc. erlernt. Genauso können wir die Kenntnisse erlernen, um den Geist eines Buddha hervorzubringen. Wichtig ist allerdings, dass man tatsächlich lernt und praktiziert. Am besten täglich und vielleicht sogar 6-mal täglich sich daran erinnert und das in Form des 6-mal-Buches. Leider gibt es aber auch Faktoren, die uns behindern auf dem Weg zur Erleuchtung. Man unterscheidet zwei große Arten von Hindernissen zur Erleuchtung. Einmal Hindernisse zur Allwissenheit, auf Tibetisch Chedrup, Chedrip, Entschuldigung, mit I, Chedrip, und Hindernisse, die die Eliminierung der Geistesgifte, also der negativen Gedanken, der Mental Afflictions verhindern, Nyontrip. Diese beiden Hindernisse werden eliminiert durch den dritten Pfad, durch die korrekte Erkenntnis, die direkte Erfahrung der Leerheit, eliminiert die Geistesgifte, die zur Wiedergeburt in den zyklischen Existenzen mit den Leiden von Geburt, Krankheit, Altern und Tod führen. Und die direkte Erfahrung der Leerheit legt den Grundstein dafür, dass man danach auf dem Pfade die Allwissenheit und die Buddhaschaft erlangen wird. Sind all die Hindernisse für eine Erkenntnisse der endgültigen Realität und die Hindernisse in Form von negativem Karma, also negativem Verhalten im weitesten Sinne, eliminiert, dann wird Mann oder Frau zu einem Buddha. Und dann ist man Allwissen. Ein Buddha weiß alles, aber ein Buddha ist nicht omnipotent, also nicht allmächtig. Wäre ein Buddha allmächtig, dann hätte er oder sie schon das Leid eliminiert, und zwar komplett. Leider kann er oder sie uns nur das Wissen vermitteln und die Techniken an die Hand geben, den Weg zur Erleuchtung selber zu gehen. Und dieses Wissen, das wollen wir uns hier gemeinsam aneignen. Ohne Kenntnisse, ohne Wissen, ohne das, was wir hier gemeinsam lernen wollen, werden wir nicht zur Erleuchtung gelangen. Mit den Kenntnissen, mit dem Wissen, mit dem Verständnis der Leerheit zum Beispiel, werden wir die Buddhaschaft erreichen. Das ist sicher. Und das ist die Klasse für heute.
Vielen Dank.
So, sind wir... warte mal. Hallo? Noch einer da? Okay. Gibt es Fragen? Hallo?
Ja, ich hätte eine Frage.
Ein bisschen lauter, bitte.
Ich hätte eine Frage für die 22. Runde.
Zu. Eva, ich habe nichts verstanden. Zu, Frage zu? Oder wer hat gefragt?
Brigitte hat gefragt. Ach. Brigitte, das ist wieder dieses Fading Away. Vielleicht kannst du das einmal schreiben. Man hört dich am Anfang deines Satzes und dann wird es immer schlechter.
Okay, also eine Frage zu den zwei Körpern. Den Dharmakaya und den Rupakaya, also dem geistigen Anteil des Buddha und den körperlichen Teil. Ja, ich habe Tipp gemeint. Tipp, also Schuku-Tipp und Suku-Tipp. Genau, also ohne R, ohne Trip. Ich bin im Tibetischen ehrlich gesagt auch nicht bewandert und insofern kann ich dir nicht sagen, was Tipp bedeutet. Ich möchte da bitte verweisen auf das Reading, da wird es hoffentlich genauer erklärt. Ja. Wer ist Hallo?
Wir haben Ulla verloren. Hallo war eben Eva.
Aha, Eva war Hallo.
Und ich versuche mal, Eva, du wolltest wahrscheinlich sagen, dass Ulla irgendwie nicht mehr in der Konferenz ist. Okay, gut.
Dankeschön.
Ja, wir hören. Es, im Moment ist keine lebhafte Diskussion, sondern eher die Leerheit hier ist im Internet. Die letzte Frage, was der Tipp bedeutet. Ja.
Ist schon geantwortet?
Ja, also Brigitte hatte gefragt, was Schuku-Tipp und Suku-Tipp ist und was dieses Tipp bedeutet. Das konnte ich leider nicht beantworten, weil ich des Tibetischen nicht mächtig bin und habe darum gebeten, dass Brigitte oder wen es interessiert, dass ihr bitte in dem Reading, in den Class Notes oder in dem Teaching nachguckt.
Okay, ich habe auch eine Frage. Ich habe eine Frage.
Entschuldigung, bezieht sich das auf Hausaufgabe 1 oder ich habe es nicht verstanden, das war ganz schwer. Ja. Und was war die Frage? Heutige, ja. Und was ist die Frage? Nirvana.
Hast du die Frage
verstanden? Nee, ich habe schon mal
Ebert, du bist ganz schwer zu verstehen. Vielleicht kannst du das so machen wie Brigitte, dass du deine Frage aufschreibst und wir können sie dann vorlesen.
Okay. Könnt ihr doch nochmal versuchen, mich nochmal anzurufen? Ich glaube, bei mir ist das Mikro besser.
Okay.
Das war Ulla.
Ja.
Ich hab das auch
von letzter Woche?
Nein. In dem roten Ding.
Ach so, sonst bitte, Brigitte, fragst du auch noch? Sollten wir das Refuge and Wish... Ah, okay, zwischendurch schon mal. Brigitte fragt, in welcher Sprache sollten wir das Refuge und Wish eigentlich lernen?
Ich würde sagen, jeder in der Sprache, in der er am besten zu Hause ist. Also gerne auf Deutsch, für die, die gerne Deutsch, also die Deutsch besser können als Englisch. Wer es auf Englisch sich besser merken kann, gerne auf Englisch. Nein, ihr braucht es nicht auf Tibetisch lernen. Das kommt erst im nächsten Kurs. Wir fangen dann langsam an. Ich meine, wer das gerne möchte, Brigitte. Kann, also, gerne. Es werden immer noch tibetisch sprechende Menschen gebraucht und immer mehr. Also es wäre vielleicht ein guter Einstieg. Genau. Eva oder Ulla? Ulla ist wieder abgestürzt. Ach, schade.
Eva schreibt wahrscheinlich an ihrer Frage. Sie hatte eine Frage zum letzten.
Genau.
Zur letzten Klasse. Was kommt da? Aha. Warte, ich schieb's mal rüber.
Ja, Verdienstansatz. Also die Frage von Eva ist, führt Verdienst zwangsläufig zum Nirvana und zur Buddhaschaft? Wieso oder wieso nicht? Normalerweise ist es so, dass man heilsame Handlungen, wenn sie mit dem richtigen Verständnis der Leerheit ausgeführt werden, dann sind sie sehr kraftvolle Samen für sozusagen den Weg zur Buddhaschaft. Aber wenn sie ausgeführt werden, zwar man hilft jemandem, aber man denkt nicht genau drüber nach oder man kennt auch das Prinzip der Leerheit nicht, dann führt es zwar zu guten, positiven Resultaten, weil man einem anderen Menschen oder einem anderen Wesen, wenn man einem Tier geholfen hat, etwas Positives getan hat, dann kommt es zu einem zurück, das ist das Gesetz von Karma, aber nur, wenn es mit dem Verständnis der Leerheit gekoppelt ist, ist es sozusagen ein pures weißes Karma und nicht mit Unwissenheit vermischt. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen, dass wir immer mehr verstehen von der Leerheit und es immer mehr anwenden können, um immer mehr von diesen ganz kraftvollen, ganz reinen, weißen karmischen Samen zu legen, die dann eben zum Tantra führen und über die tantrischen Pfade dann zur Buddhaschaft. Ist die Frage damit einigermaßen beantwortet, Eva?
Ja, kannst du mir auch sagen, was für ein Unterschied ist zwischen Nirvana und Buddhaschaft?
Nirvana ist die Abwesenheit von allen negativen Emotionen, Erlebnissen, von störenden geistigen Erlebnissen. Und Buddhaschaft ist die, die vollkommene Erleuchtung. Das heißt, dann ist man allwissend, hat den Körper eines Buddha und kann gleichzeitig die konventionelle Realität sehen und die endgültige Realität.
Kann man sagen, dass Nirvana ist Zwischenzustand von normaler Zustand ist Buddhaschaftzustand?
Könnte man so sagen, ja.
Also Fortstufe.
ein Stückchen auf dem Weg, dass man unterwegs schon mal was Positives hat.
Was gibt es nicht beim Nirvana, was es der Buddhaschaft gibt?
Also im Nirvana gibt es praktisch nur die Abwesenheit der Geistestrübungen, werden sie im Deutschen genannt, oder Mental Afflictions im Englischen. Und das war's dann. Das heißt, ich kann nicht mehr, oder ich werde sozusagen nicht mehr in niederen Bereichen wiedergeboren.
Okay. Ich habe noch eine Frage. Was ist mit dieser großen Spiegel? Große Siegel. Und auch in Sanskrit.
Ja, Mahamudra. Mhm. Das steht auch in den Unterlagen drin, die Ulla ja so lieb übersetzt hatte. Maha heißt groß und Mudra eben Siegel. Insofern ein großes Siegel. Mhm. Brigitte hat noch eine Frage geschrieben zu das Thema gute Taten. Das hieße, wenn ich eine gute Tat aus Liebe und Mitgefühl tue, hat sie weniger Kraft, als wenn ich sie aus geistiger, karmischer Berechnung tue. Also ich würde mal sagen, geistige karmische Berechnung hört sich für mich ein bisschen kritisch an, und so ist es wohl auch gemeint hier, so um das so ein bisschen auf den Punkt zu kriegen. Es ist tatsächlich so, dass nur, wie soll ich sagen, also der Liebe und Mitgefühl im Sinne von, da ist jemand, der hat Hunger und ich gebe ihm was zu essen, nicht so wirkungsvoll ist, als wenn ich tatsächlich in der Lage wäre, die Leerheit in dieser ganzen Situation mitzusehen. Und ich meine, man muss hier wahrscheinlich auch ganz deutlich abstufen zwischen dem normalen intellektuellen Verständnis von Leerheit. Also das, was wir jetzt so vielleicht schon wissen über, der Stift ist ein Stift für mich und der Stift ist ein Objekt zum drauf rumkauen für einen Hund. Und dem wirklichen Erkennen dessen in jeder Situation, in der man ist, oder auch in einer Situation, in der man aus Liebe und Mitgefühl heraus handelt. Diese Situation, die man am besten dann hat, wenn man die erste direkte Erfahrung der Leerheit hatte, die sind dann sehr, sehr, sehr viel kraftvoller und legen sehr klare, positive, weiße, karmische Samen. Ja, und das ist tatsächlich dann sozusagen mit diesem karmischen, wie soll ich sagen, mit dieser karmischen Reinheit kombiniert. Gerne. Ja, noch eine Frage von Brigitte. Ah, sollen wir eigentlich die Hausaufgaben an euch schicken? Das wäre eine Möglichkeit. Also wir könnten es auch so machen, dass ihr sie an euch untereinander schickt, also innerhalb des Teams. Ulla hatte ja in ihrer wunderbaren Mail vorgeschlagen, die Kursteilnehmer untereinander mehr zu vernetzen. Also das wäre möglicherweise auch eine Möglichkeit, also eine Variante zu sagen, ihr sucht euch jeweils einen Hausaufgabenpartner, wo der eine dem anderen und der andere dem einen die Hausaufgaben schickt und ihr darüber miteinander ins Gespräch kommt oder in eine E-Mail-Diskussion. Oder ihr könnt sie auch an uns schicken. Müssen wir entscheiden. Also mir ist, es gibt wie überall mehrere Möglichkeiten.
Darf ich mich kurz nochmal einschalten, Ulla hier?
Ja, Ulla, gerne.
Was ich jetzt als Anliegen habe, ist nicht direkt eine Frage zu dem Inhalt, sondern vielleicht auch eine Frage an die anderen, ob ich an dieser Stelle ein Feedback abgeben dürfte. Darf ich?
Ja.
also kann sein, ich habe heute einen langen Arbeitstag hinter mir, vielleicht bin ich heute nicht so ganz wach und so. Aber also für mich waren das irgendwie ganz schön viele Informationen sehr schnell. Und ich habe das Gefühl, hätte ich nicht ein bisschen, also wirklich ein bisschen nur Vorwissen gehabt, fände ich das ein bisschen schwierig, heute zu folgen. Und wie gesagt, vielleicht geht es nur mir so, aber wenn wir die ganze Gruppe gerade haben, vielleicht kann mir jemand helfen, ob das für die anderen leichter alles verständlich war, weil ich habe heute echt auf dem Schlauch gestanden so. Und ja, wie gesagt, vielleicht, also es war eine sehr gute Zusammenfassung, fand ich. Und allgemein erstmal vielen Dank an euch beide, immer noch, ne? Aber, also mir war das zu schnell, so. Weißt du, wie ich das meine?
Also es gibt ja zwei Möglichkeiten von zu schnell. Zu schnell gesprochen oder zu viel Stoff in zu kurzer Zeit?
Also ich hatte, wenn du zum Beispiel einen Gedanken oder ein Thema geschildert hast, ob das jetzt nun das Moschee Musum war oder später irgendwie eine andere Thematik sozusagen, dann hatte ich dazwischen überhaupt irgendwie nicht so in meinem Kopf das Gefühl, ich kann das verdauen, ach ja, was ist denn damit gemeint? Letzte Woche hatten wir das zwischendurch sehr schön, das mal irgendwie eine kurze Anekdote auf einfache Weise dazwischen kam und dann war es für mich einfacher, vom Verständnis her zu sagen, ach so, darum ging's. Wie gesagt, vielleicht war ich heute nur sehr müde von der Arbeit, was sehr gut sein kann. Deswegen auch die Frage an die anderen, wie das für sie irgendwie war. Ob das, also ich will jetzt nicht überkritisch sein, aber weiß jemand, wie ich es meine? Für mich waren diese Reihenfolgen so ein bisschen auch ein bisschen schnell, aber wenn ich danach lesen kann, das ist ja auch kein Problem. Also A und B ist nicht gleich C und sowas. Ja, aber wenn wir jetzt davon ausgegangen wären, also die Notizen sind ja die Notizen sozusagen von den Klassen vom Gischela. Und wenn wir die jetzt nicht gehabt hätten, ist es trotzdem einfach vom Verständnis ja für die anderen auch klar gewesen.
Also vielleicht darf ich auch was dazu sagen, weil ich habe ja jetzt heute auch zugehört als Teilnehmerin, als Schülerin und ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass es Klassen gab, einfach von dem Inhalt, wo es mir schwerer fiel, dem zu folgen, weil gerade diese Logikgeschichte für mich persönlich nicht so einfach ist, weil sie meinem Denkmuster auch fremder ist. Und das würde ich, also bei mir zumindest, hätte das jetzt auch nichts gebracht, wenn das langsamer mitgeteilt worden ist, sondern das ist eine Frage der Gewöhnung, dass, also meine Erfahrung, dass man das immer öfter hören muss. Und da gibt es eben so die ein oder andere Klasse, wo ich auch dieses Gefühl hatte, ich komme nicht mit. Aber das lag für mich eher an dem Stoff.
Naja, und eins noch vielleicht zur Erklärung. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr eng an das gehalten, was eben Gische Michael vorgegeben hat in seinen mündlichen Unterweisungen, also in den MP3s, die im LCI-Kurs sind, und an das, was wir von Venerable Phil, also unserem Lehrer, haben. Und das ist sozusagen eins zu eins das. Also ich muss gestehen, ich habe auch in der Vorbereitung, also gerade mit diesem Mushi Musum, das hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet, da diese Logik so irgendwie nachvollziehbar hinzukriegen. Aber ist natürlich, wie soll ich sagen, also auf der einen Seite möchten wir, dass möglichst viel verstanden wird, auch beim ersten Zuhören. Und dann aber auch sind wir einfach, wie soll ich sagen, ich wollte gerade sagen gezwungen, aber ich meine auch vom Herzen her, dabei, das so authentisch wie möglich beizubehalten. Und da wüsste ich jetzt nicht, wie wir das verändern könnten.
Also ich habe schon gemerkt, dass du dich sehr nah an den Text gehalten hast, was ich auch sehr, sehr gut finde und wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ich weiß, dass gerade diese Muschi-Muschum-Geschichte ein bisschen nicht schwieriger ist, wenn es von der Logik her geht, das schon. Aber das, was Silvia auch gerade gesagt hat, dass das ein oder andere Thema vielleicht ein bisschen sacken muss, das ist so fast schon wieder ein bisschen Mut zugesprochen, weil, naja gut, dann
Brigitte? Ich
mal nochmal zuhören, ohne genau verstanden.
Okay, Brigitte hat geschrieben, und das kann ich mir auch vorstellen, aber jetzt lese ich erstmal vor, was sie geschrieben hat. Also die Logik war für mich okay, den Rest fand ich mit den Class Notes ausreichend. Aber da muss man schon nochmal ein Stündchen drüber brüten, oder? Und ich sehe das auch so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Brigitte zum Beispiel leichter fällt, diese Logikgeschichte, denn ich glaube, du bist Programmiererin. Ja, also du bist wahrscheinlich, hast wahrscheinlich auch einen entsprechend geschulten Verstand, im Gegensatz zu mir. Ich bin Grafikerin. Genau, ich brauche Bilder. Ja, genau. Sie schreibt, ja, bin ein alter Naturwissenschaftler.
Genau.
Na, und es ist natürlich auch tatsächlich so, dass jetzt dieser erste Kurs ein Überblick ist über den gesamten Buddhismus, über die gesamten drei Pfade. Und dass da jetzt es nur so hagelt von neuen Sachen, die erstmal irgendwo in eine, wie soll ich sagen, in eine eigene Struktur gebracht werden müssen, das ist auch ganz klar. Ne? Also insofern kann ich nur darum bitten und sagen, okay, nehmt so viel auf wie möglich ist, einfach die Freude behalten, weiter die Teachings, also das Reading zu lesen, den Text auf Deutsch und dann die Class Notes und die Hausaufgaben und so viel wie reingeht und so viel wie ihr versteht, ist okay, ist alles prima und nicht die Freude verlieren. Das glaube ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt fürs Lernen.
Ich habe auch eine Frage.
Eva, warte noch mal. Zwischendurch kam Lena mit einer Frage. Und sie schreibt die Frage, warte mal, was schreibt sie? Wir haben die Frage N7 mit dem Gefäß nicht beantwortet. Könnt ihr nochmal wiederholen? Lena, sag nochmal, auf welche Hausaufgabe du dich beziehst.
Das ist Kurs 1.
Ist das Kurs 1 oder ist
das mit dem Topf?
Ja.
Ah, ach so.
Die Probleme des Topfes.
Ja, genau.
Okay, also die drei Probleme des Topfes sind die drei Probleme eines Schülers. Es gibt den Topf, der den Deckel drauf hat. Das heißt, man ist gar nicht bereit zuzuhören. Man hat andere Vorstellungen oder man hat was anderes im Hirn und das, was der Lehrer sagt, kommt nicht rein. Der Deckel ist drauf. Das zweite ist, dass der Topf schmutzig ist. Also es sind schon andere Sachen drin oder es vermischt sich mit anderen Philosophien, mit anderen Vorstellungen, mit ich weiß nicht was für Ideen. Und der Unterricht oder die Inhalte des Unterrichtes kommen nicht so an, wie sie vom Lehrer gedacht waren. Und das Dritte ist, dass der Topf Löcher hat, weil nämlich dann sozusagen all das, was oben reinkommt, unten wieder rausfließt. Und das ist dann sozusagen die Phase der Vergesslichkeit und Insofern, diese drei Probleme sollte man, oder diese drei wie soll ich sagen, Sachen sollte man nicht haben. Und Silvia sagte gerade noch, hat sie mir hier aufgeschrieben, zum zweiten, nämlich diesem schmutzigen Top, kommt noch, dass man auch eine falsche Motivation hat, indem man aus anderen Gründen lernt, als zum Beispiel die Buddhaschaft erreichen zu wollen. Ist das okay, Elena? Waren das die drei Töpfe? Ja. Bin ich dran? Ja, Eva, du bist dran. Oder okay. Ula, ich weiß es nicht.
Also für mich alles ist Neuland. Ich habe, also eigentlich verstehe ich nicht ganz. Ich habe vielleicht andere Vorstellungen gehabt. Ich habe gedacht, Reading ist etwas ähnlich wie Teaching. Das heißt, dass alles, was in Reading steht, wird es in Teaching wiederholt oder noch besprochen oder verbreitet. Und für mich ist das zwei verschiedene Sachen. Denke ich richtig oder? Beide für mich schwierig. Also ich muss sehr konzentriert lesen und auch euch zuhören. Sind das zwei verschiedene Sachen? Weil ich eigentlich, ich habe heute diese zweite Reden gelesen, um Hausaufgabe so ein bisschen zu beantworten. Und im Grunde genommen könnte ich fast keine Frage mit Reden beantworten.
Nee, das ist richtig. Also in diesem Fall ist es so, aber das wird sich im Laufe der Zeit ändern und annähern. Und es sind eben, wie soll ich sagen, ergänzende Texte. Das eine bezieht sich tatsächlich eben auf diesen Urtext, dieses authentische Übertragung von dem Pavonka Rinpoche. Und was wir mündlich erzählen, ist sozusagen, leitet hin, um den Text dann verstehen zu können. Also im Moment scheint es noch so wie drei verschiedene Enden an zu einem Seil.
Okay. Ja, gut. Danke.
Was ich mir noch einfällt, die Frage mit den Hausaufgaben. Wer kriegt jetzt welche Hausaufgaben? Das ist noch nicht beantwortet oder noch nicht geklärt oder geregelt. Wie wollen wir es handhaben? Wollt ihr es uns schicken oder wollen... Lassen wir uns einfach überraschen, wer wann wo wem eine Hausaufgabe schickt. Oder wir denken nochmal alle drüber nach und schicken sie dann.
Also, ich bin in guter Situation, weil meine Hilfe wohnt oben.
Praktisch, ne?
Praktisch. Mhm. Ich habe so verstanden, dass wir die Hausaufgaben zuerst machen und dann am Ende oder wird noch so eine Art von Arbeit oder eine Prüfung. Habe ich so verstanden. Deswegen haben wir die erste Hausaufgabe nicht verwendet.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich ganz schön, wenn man die wirklich zwischendurch schon mal austauscht, die Hausaufgaben, also entweder ihr mit uns oder ihr untereinander, um da vielleicht auch eine Rückmeldung zu bekommen und zu sagen, so, manchmal sind da ja auch noch Fragen offen, so wie du gesagt hattest, Elena, vorhin mit dem N7, dieser Topf, was ist nun mit dem Topf? Mhm. Ne? Also die Fragen die drei Fragen, drei Probleme des Topfes. Das wäre dann schöner, wenn, denke ich mir, wenn das schneller geregelt ist, als wenn es nur am Ende des Kurses dann eine Rückmeldung gibt.
Also ich melde mich nochmal, Ola hier, und zum einen erstmal vielen Dank für die Beruhigung vorhin zum Thema in aller Ruhe auf sich wirken lassen und so. Zu der Hausaufgabengeschichte, also wenn ich von jemandem die Hausaufgaben kontrollieren würde oder zusammen bearbeiten würde oder sowas, würde ich mir das Original aus dem Englischen nehmen, den Answer Key, um ganz sicher zu sein, dass das richtig ist.
Absolut, genau.
Weil ich habe selber natürlich nicht die Kapazität, um zu sagen, so, was der da geschrieben hat, ist besser oder schlechter als das, was ich mir erdacht habe und so. Also würde ich daraufhin zurückgreifen.
Genau.
Wenn das,
Wenn das der Wunsch ist, kann ich natürlich gerne mich bereitstellen, um Hausaufgaben entgegenzunehmen.
Naja, also das ist nicht der Wunsch, sondern das ist sozusagen, ich glaube, der Sinn dieser Hausaufgaben besteht darin, dass man einfach sich eine Woche lang mit dem Thema beschäftigt. Und dann merkt man ja auch, es gibt bestimmte Fragen, die kann man mit Leichtigkeit beantworten und bei anderen knabbert man eben noch eine Weile dran rum. Und dann liest man entweder nochmal den Text durch oder man, ja, also man beschäftigt sich damit. Und Hausaufgaben sind ja nicht einfach nur so sozusagen Hausaufgaben, weil irgendwie ein Quälgeist gedacht hat, wir wollen mal die Schüler knechten, sondern es geht wirklich darum, einfach einen äußeren Anlass zu haben, sich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen und mehr zu lernen und es in einem eigenen Geist zu etablieren und zu zementieren auch. Und wenn dann sozusagen ihr am Ende der Woche den ausgefüllt habt, so gut wie ihr konntet, und dann gern zu Ulla schicken oder Ulla sich anbietet, den dann die Hausaufgaben zu nehmen, dann gerne. Oder?
Nein, ich denke, wenn jemand sich austauschen möchte mit einem anderen Schüler, dann kann er das gerne mit Ulla. Wenn jemand die Hausaufgaben von jemandem gegradet haben möchte, dann bitte an uns schicken. Und das könnt ihr machen, wie ihr wollt, denke ich.
Genau, und das wären dann auch die Regularien, um Brigittes Frage zu beantworten. Wenn der Kurs bestätigt werden soll, also als ich habe an dem Kurs teilgenommen, dann bräuchten wir jede Woche die Hausaufgaben.
Ja, also ich würde eigentlich hätte vom Gefühl her, würde ich auch vorschlagen, dass ihr sozusagen die fertigen Hausaufgaben bekommt, weil ihr seid die Kapazität. Wenn die Schüler das untereinander sozusagen korrigieren, dann ist es irgendwie, wie gesagt, ich könnte, ja, so. Aber das zu besprechen, da würde ich nochmal darauf zurückkommen, was ich in der E-Mail besprochen habe. Wir können, wenn zum Beispiel jemand eine konkrete Frage hat, stelle ich mich, wie gesagt, gerne zur Verfügung, dass man die direkt an mich richtet, falls ich helfen kann. Ansonsten würde ich sagen, wir machen einfach so eine Gesamtmail unter uns Schülern, weil es ist ja immer ganz interessant, worüber andere nachdenken. Und wenn ich zum Beispiel eine Frage habe, dann würde ich die, ich weiß jetzt nicht, wie viele wir in der Gruppe sind, 5 bis 10 Leute, würde ich die einfach komplett an alle senden und gucken, wer Lust hat, sich allgemein sozusagen an der Antwort zu betätigen. So. Dann stößt man manchmal auch auf Fragen, die einem selber sozusagen gar nicht klar werden. Also wenn ich die Frage prinzipiell nicht verstehe und dann kommt von, ich weiß jetzt nicht, Elena die eine Sache, von Brigitte die andere und plötzlich stellen wir fest, dass 4 Leute die gleiche Frage irgendwie völlig anders verstanden haben, dann kommt halt diese Debatte auf. Und dann wird nochmal, ach, wie war denn das wirklich, ne?
Genau, und das, je mehr man darüber redet und sich austauscht, das ist ja letztendlich das Prinzip sozusagen der Debatte auch in den buddhistischen Klöstern, desto mehr lernt man auch. Also gute Idee.
Ja, jetzt weiß ich nicht, ob jeder mit dem Mikrofon vertreten ist, aber sonst könnten wir uns ja per E-Mail nochmal die Feedbacks geben, wer sich daran gerne beteiligen möchte, wer das gut findet oder eher das. Wenn irgendjemand das eben nicht allgemein machen möchte, dann kann er sich ja jemanden aussuchen, wo er sagt, ey Mensch, Silvia, ich möchte das nicht unter der ganzen Gruppe aus irgendwelchen Gründen diskutieren, sondern ich möchte das nur dich fragen oder Beate oder.
Aber das ist ja einfach, dann schickt man eben die Mail nicht an alle, sondern eben nur an einen. Punkt.
Ja.
Also das kann ja jeder selbst gemütlich entscheiden.
Ja. Kriegen wir diesmal auch ein Thema für Meditation oder ist das jetzt ein Kurs mit dem Fall?
Gibt jede Klasse ein Thema für die Meditation?
Das fällt in unsere Hausaufgaben.
Genau. Das ist immer am Ende der Hausaufgaben, Lena.
Die Verse, die wir aussortieren müssen. Könnt ihr dazu noch was sagen? Wieso, wann, wenn wir die an und so weiter? Also wenn ich zum Beispiel den Vers Widmung einer guten Tat auswendig lernen soll, in welchen Stellen kann ich den denn dann einbringen? Und weil
du kannst es zum Beispiel dann einbringen, wenn du morgens deine 15 Minuten analytische Meditation gemacht hast. Kannst du es hinterher widmen?
Ja, okay.
Oder du machst es, wenn du, weiß nicht, Hausaufgaben gemacht hast oder nach einem Teaching, das du gehört hast, sowas wie jetzt, kannst du es auch nachher widmen. Oder du kannst auch, wenn du den Eindruck hast, ich habe jetzt jemandem anders geholfen und dabei versucht, ein Verständnis der Leerheit zu haben, kannst du es auch widmen. Also du kannst bei allen positiven Handlungen, Gedanken, Worten, die du hast, das immer wieder widmen.
Okay.
Und die analytische Meditation, Elena, jetzt für die zweite Klasse, die geht über Entsagung. Ne? Genau.
Ja, ich habe das gesehen, ich meinte ganz anders. Also ihr habt diese wichtigste Teil überhaupt nicht betont. Also für mich ist das ganz, ganz wichtig, ja.
Welcher Teil?
Also Meditation.
Ja.
Das ganze Buch muss durchmeditiert werden.
Welches so, ganze Buch?
Ich meine ganz Lamrim.
Ja, das stimmt. Also man fängt jetzt an und der erste Schritt, das ist ja sozusagen die Entsagung. Das ist die Grundlage, die Basis, der Erdboden quasi für die anderen beiden von den drei Faden oder den drei Geisteszuständen. Insofern gilt es einfach, sich damit erstmal eine Weile zu beschäftigen.
Also, zum Beispiel, ja.
Ja?
Ja, okay. Jetzt, Slava hat eine Frage. Ich...
Was bedeutet diese Entsagung überhaupt?
Also, vielleicht noch drei Sätze dazu. Also, Entsagung ist eben so wichtig für den weiteren Erfolg dieser gesamten drei Pfade. Deswegen haben wir die Aufgabe, darüber täglich 15 Minuten zu meditieren. So, warum ist jetzt Entsagung wichtig? Wenn man nämlich nicht erkennt, dass man persönlich betroffen ist von Leiden und für sich selbst dieses Leiden beenden möchte, dann wird man sich schwerlich dafür einsetzen, die Leiden anderer Menschen beenden zu wollen. Die Erkenntnis der eigenen Betroffenheit ist nämlich Voraussetzung dann für das Engagement für andere. Ne? Nur was ich aus ganzem Herzen für mich selbst nicht möchte, nämlich alt werden, zu leiden, zu sterben, andere sterben zu sehen, das kann ich dann auch übertragen auf andere Menschen, die mir sehr lieb sind. Auf meine Mutter, meinen Vater, meinen geliebten Ehemann, auf meine Kinder. Und dasselbe gilt eben auch, was ich aus ganzem Herzen für mich möchte, nämlich die Befreiung von Leiden, dauerhaftes Glück, Gesundheit und so weiter. Das kann ich dann auch für andere wünschen und das erreichen wollen. Und deswegen ist das diese Entsagung, meint diesen Geisteszustand zu erkennen, dass um uns herum viel, viel, viel mehr Leiden ist und in uns drinne viel mehr Leiden ist, als wir so üblicherweise glauben. Slava? Hallo?
Sagen, das ist so eine nicht ganz konkrete Materie. Man kann das nicht so richtig begreifen.
Mit der Entsagung?
Ja, nicht nur. Ich muss das wahrscheinlich noch lesen. Im Moment habe ich nichts mehr zu sagen.
Eva nochmal. Also, Slava ist schon, hast du schon beendet?
Ja, hat er gesagt.
Da, aber
ja.
Er hat keine Fragen momentan.
Okay. Ich habe auch Frage, also das heißt, dass durch ganzes Kurs wird das gleiche Thema, diese Entsagung in unserer Meditation, oder ändert sich irgendwas?
Da habe ich jetzt nicht so den kompletten Überblick, aber es wird sich ändern im Laufe der Zeit. Es ist jetzt die ersten paar Male, dass wir, ich muss jetzt die Homeworks alle durchgehen und gucken, was die Themen der Meditation sind, aber ich glaube, wir gucken mal bei 3. Ja.
Wurde gesagt, soll man lesen unten im
Hausaufgaben. Ja, genau, auf dem, unten auf der. Also bei Hausaufgabe, also ab Klasse 5 gibt es dann eine andere Aufgabe.
Okay, danke schön.
Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann freuen wir uns auf eure Hausaufgaben.
Danke.
Ja, und wünschen euch jetzt eine freudvolle Zeit und ganz viel Spaß am Üben und Spaß daran, über das Leiden nachzudenken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen pervers, aber... ja, ich glaube, es ist wichtig, einfach diese 15 Minuten zu probieren, zu machen und ja, zu widmen.
Darf ich doch nochmal was fragen? Entsagung, du hast gesagt gerade, also ich brauche mal ein paar Minuten, um das zusammenzufassen. Deswegen, du hast gesagt, wer nicht davon überzeugt ist, dass er aus seinem eigenen Leiden raus möchte, wird nichts dafür tun, um anderen zu helfen, aus ihrem Leiden rauszukommen. Das ist schon richtig, aber bedeutet das Entsagung oder bedeutet Entsagung eigentlich zu erkennen, zu sehen, dass alles, woran ich bisher festgehalten habe, was ich alles in meinem Leben als so toll und wichtig empfunden habe, ja eigentlich doch also wieder ja, nicht so gut ist, weil es irgendwann Leiden verursacht, dadurch, dass es endet. Also zu erkennen, dass die Sachen um mich herum gar nicht so toll sind, wie sie eigentlich, wie ich das eigentlich dachte, richtig?
Naja, das sind ja immer verschiedene Schichten, die dann durcheinander gehen oder übereinander wirken. Das eine ist zu erkennen, dass es das Leid des Wandels gibt. Das heißt, die Dinge, die jetzt hier noch schön vor mir stehen, also was ich nicht ein schönes Sofa oder irgendwas, das wird irgendwie vielleicht in 50 Jahren auch nicht mehr ein schönes Sofa sein, sondern durchgesessen sein. Das heißt, es verändert sich. So, das Entsagung ist ja quasi eine Vorstufe oder eigentlich, ja, wie soll ich sagen, also es ist immer wieder auch dieses Reflektieren, wie sehe ich eigentlich die Dinge? Also Entsagung, der Erleuchtungsgeist, also etwas zum Wohle anderer zu tun, und auch die korrekte Weltsicht gehören ganz eng miteinander zusammen. Im Prinzip sind sie nicht voneinander trennbar, aber wenn ich vorher nicht über Entsagung, also über die, darüber nachdenke, dass die Dinge anders existieren, als ich glaube, sie existieren, dann kann ich nicht dahin gehen und sagen, okay, ein neues Auto macht mich glücklich, weil das neue Auto, als Objekt, hat nicht die Fähigkeit, mich glücklich zu machen, sondern Glück kommt woanders her. Und das über zu verstehen. Man kann trotzdem Auto fahren, aber da immer wieder diesen falschen Glauben rauszunehmen, das ist, glaube ich, mit integriert in dieser Entsagung.
Es ging mir einfach um den Kern von Entsagung, ne? Weil für mich der Punkt, dass ich dann mich um die Nächsten kümmere, das gehört zwar auch dazu, also dass ich nicht möchte, dass sie leiden, aber das ist schon für mich der zweite Schritt, oder der nächste Schritt, den ich verstanden habe, dass es mir eigentlich ziemlich dreckig geht. So, und Entsagung heißt ja, ja, das, was ich, dieser, ja, Entsagung verzichten bedeutet ja auch, ich stelle erstmal fest, dass es mir dreckig geht. So wie es ist. Und ich sehne mich nicht nach dem neuen Auto nochmal, weil ich weiß, dass dem möchte ich ja entsagen. Nur deswegen, weil ich festgestellt habe, das ist es halt nicht. Es ist das, worüber man nachdenken. Oh mein Gott. Ich sollte mal meine Fragen vorher formulieren, aber das ist gar nicht so einfach. Die entstehen so zwischendurch.
Ah, du hast 15 Minuten jeden Morgen Zeit.
Ja, bitte. Gut, okay, dann nicht nochmal 7 mal 15 Minuten und dann können wir nochmal gucken nächste Woche.
Genau. Das ist doch schon. Zwei Stunden und ein bisschen, du. Hallo.
Ja. Nee, also, für mich war einfach nochmal die Frage, also ich denke schon ein bisschen darüber nach, ist klar, aber für mich war die Frage, wenn jetzt jemand ankommt, der eigentlich von Entsagung nichts versteht, also überhaupt gar kein Vorwissen hat und so weiter, wie mache ich dem klar, was Entsagung ist? Also dann die Aussage, ja, wenn du nicht selber darauf klarkommst, was Entsagung ist, dann kannst du auch niemanden anders vom Leiden retten, ist ja dann schon der nächste Schritt, weil er im Augenblick erst danach fragt, was ist denn jetzt Entsagung, theoretisch. Verstehst du also, wenn ich das jemandem verstehe, ich versuche immer die Dinge so zu verstehen, dass ich sie auch jemandem verständlich machen kann, deswegen hake ich so nach. Weißt du, was ich meine?
Ja, und ich glaube, dieses verständlich machen, also sich selbst verständlich machen, würde ich jetzt mal sagen, also dem eigenen Geist, funktioniert tatsächlich, indem man meinetwegen sowas wie Selbstgespräche führt, also was man auch analytische Meditation nennen kann, und einfach darüber nachdenken und sagen, so, ja, was würde ich denn sagen, wenn der dann vor mir stünde? Wie würde ich es mir denn selbst erklären? Was wären denn für mich die entscheidenden Bausteine?
Ja, okay. Nächste Frage dann nächste Woche dazu. Okay. nur zu den Hausaufgaben nochmal. Ist es auch in Ordnung, wenn ich euch die auf Englisch schicke? Bestimmt, ne?
Gerne. Wobei du sie so schön auf Deutsch übersetzt hast.
Dankeschön, okay.
Du kannst ja eine deutsche Frage stellen und die englische Antwort geben.
Oh, danke. Gut, okay. Das war's von mir erstmal. Dankeschön.
Ja, dann danken wir euch. Familie Biglewski ist zufrieden. Alle da.
Danke. Erstmal vielen Dank von unserer Seite.
Genau. Familie Novik.
Auch danke.
Ja. Genau. Natalia und Brigitte auch herzlichen Dank und eine ganz, ganz wunderschöne Woche. Und dann bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, ne?
Ja. Aufregend.